SRF 2 Kultur.
Kontext heute am Strand des Baldeckersees im Luzerner Seetal. Vor über 30 Jahren war dieser Baldeckersee eine Kloake und todkrank. Eine Art Beatmungsmaschine, eine künstliche Belüftung hat den Seepatienten wieder munter gemacht. Und heute ist der Baldeckersee eine Idylle pur, behaupte ich mal. Eingebettet zwischen zwei langen Hügelketten, ein mehr oder weniger unbebautes Ufer. Man könnte sagen Natur pur. Dieser See gehört der Pro Natura. Es steht hier unter Naturschutz. Zum Teil sind hier auch Reservatzonen, wo man als Mensch gar nicht hin kann. In der kommenden halben Stunde werden wir fragen, ist ein See, der künstlich beatmet wird, überhaupt noch natürlich? Am Mikrofon sind Kulturredaktorin Karin Salm und der Landschaftsarchitekt Günter Vogt. Günter Vogt, ich habe gesagt, das ist Idylle pur und fast sogar behauptet Natur pur. Wie nehmen Sie das jetzt hier wahr?
Ja, natürlich genau so, weil wir sehen hier jetzt Enten, Gänse, sehr große Fische, die im See schwimmen. Ich sehe sehr spezielle Pflanzen, die wirklich angewiesen sind auf ganz spezifische, spezielle Bedingungen, dass die überhaupt wachsen können. Was wir natürlich nicht sehen, ist diese technische Einrichtung im See, also dass der See eben künstlich belüftet wird. Aber das Bild selber, die real wahrnehmbare Landschaft, ist natürlich ein unglaublich schönes Stück Schweizer Landschaft.
Jetzt habe ich Sie ja hier eingeladen als Gesprächspartner, weil ich weiß, dass Sie so die Grenzen sehr gut ausloten können zwischen natürlich und künstlich. Sie haben für den Zürcher Zoo die Masoala-Halle entwickelt, ein Stück Urwald, so künstlich aufgebaut. Und es ist ja real vorhanden mit Natur, ein Stück künstlich dann Natur gebaut. Jetzt dieses Sensorium von der Künstlichkeit und der Natürlichkeit, sehen Sie jetzt hier, dass etwas Künstliches ist? Also aufgrund, ja, ich weiß nicht, irgendein Indiz?
Ja, man sieht es natürlich an der Vegetation, an diesem Typus der Landschaft. Es gibt ja dann wieder engere Bereich dieser Naturschutzgebiete, dann gibt es die Pufferzone und dann kommt die Landwirtschaft. Dafür braucht es aber schon einen ziemlich geübten Blick, um das überhaupt noch zu sehen. Also dass es zwischen dieser Landwirtschaft, die ja sehr viel Jauche einträgt in diesen See und heute, nicht immer, aber heute einer der Hauptverursacher für diese Verschmutzung ist, dass es eben im Laufe der Zeit immer verbessert wurde. Also dass es natürlich auch das Naturschutzgebiet außerhalb des Sees schon geschützt werden muss, also eine Pufferzone hat. Und so ist über die Jahrzehnte die Einsicht gewachsen, ja, wenn wir hier ein Stück schöne Landschaft, Natur oder ein Bild von Natur erhalten wollen, müssen wir das letztlich technisch herbeiführen. Das heißt einmal rechtlich im Sinne der Raumplanung und im Sinne eben der Landschaftsplanung, der Naturschutzplanung, aber eben auch technisch mit dem See. Man könnte natürlich auch das jetzt zuspitzen und sagen, da geht es um Natürlichkeit, Künstlichkeit oder geht es um Ehrlichkeit. Und dann wird es schwierig. Also sollen wir hier jetzt sagen, es ist nicht ehrlich, also darum lassen wir das jetzt untergehen, dieses unglaublich eindrückliche Naturspektakel, das hier die Menschen genießen können. Oder sind wir so unehrlich und zeigen unsere Verfehlungen der letzten Jahre eben nicht und erhalten das unsichtbar quasi am Leben.
Also Sie erwähnen jetzt eben die Landwirtschaft, hier ist viel Viehzucht, Schweinezucht vor allem. Pro Jahr werden mehr als 4 Tonnen Phosphor hier eingeführt in den See, damit dieser Baldeckersee, der seit 31 Jahren belüftet ist, dass der irgendwie natürlich funktionieren könnte. Ohne Belüftung müsste man die Phosphormenge um mindestens die Hälfte reduzieren. Jetzt die Frage der Ehrlichkeit. Wofür plädieren Sie? Also jetzt hier wirklich diese Kloake wieder entstehen lassen, wie wir sie hier auf den Bildern haben von Hans Lang, mit wirklich ein verschaumter, eklig aussehender, stinkender See. Das wäre eigentlich besser.
Besser, sicher nicht ehrlicher, aber nicht besser. Also ich glaube schon, dass uns das zusteht. Also wir haben ja auch alle Wenn wir ein Zahnproblem haben, dann hilft uns der Zahnarzt auch mit einer Plombe. Jetzt ehrlich wäre das ja auch die Natur machen zu lassen und da helfen wir ja auch ein bisschen künstlich nach. Wir sind auch sehr froh, wenn wir irgendeine Behinderung haben für Gehhilfen und, und. Also das ist, glaube ich, auch die Frage kann man nicht einfach mit ehrlich oder nicht ehrlich beantworten. Und es ist natürlich ein Gleichgewicht, das schwierig zu bestimmen ist. Und der Eintrag der Landwirtschaft ist sicherlich schon massiv reduziert worden. Und das ist natürlich auch eine sehr schweizerische Haltung, dass man es nicht einfach verbietet, also jetzt diese Form der Landwirtschaft, sondern dass man in Zukunft sagt, muss es in die Richtung gehen. Und das, die Richtung ist klar. Und man sieht es natürlich von hier aus. Früher war hier auch noch die Industrie ein Hauptverursacher. Also die lokale Gewerbebetriebe und Industrie, die viel Schadstoffe eingetragen haben. Aber diese Form von Landwirtschaft hat wie die Industrie ersetzt. Es ist eine sehr großmaßstäbliche Landwirtschaft. Ebenso schön diese Flanken sind, aber das Wasser fließt natürlich an diesen Flanken auch sehr schnell ab und damit auch die Jauche, die dann sehr schnell eben im See ist. Und das ist natürlich jetzt ein sehr schweizerischer Kompromiss auch, dass man versucht, über die Zeit das Problem zu lösen. Und ich würde behaupten, wenn wir nochmal 30 Jahre warten, wird hier nicht mehr belüftet. Und ich glaube schon, dass sich's lohnt. Dann reden wir erst von 60 Jahren, aber diese Landschaft, diese Natur wurde ja vor der letzten Gletscher-Eiszeit gebildet und dann reden wir von anderen Zeiträumen. Dann sind die 60 Jahre, wo wir jetzt schauen, dass es nicht zerstört wird, kein Zeitraum. Wenn wir wirklich in Zeiträumen der Landschaft oder der Natur denken, finde ich, lässt sich dieser Aufwand auch vertreten und auch dieses falsche Bild. Also das Entscheidende ist, dass wir eben darüber reden, dass wir uns das bewusst ist, dass wir etwas ändern müssen in Zukunft, dass es nicht einfach so, dieses Bild nicht so bleibt.
Das heißt, wenn ich jetzt frage, ist ein See, der künstlich beatmet wird, noch natürlich? Würden Sie jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Günther Vogt, sagen, im Augenblick vielleicht nicht ganz natürlich, aber vielleicht in 60, 70, 100 Jahren?
Ja, das ist natürlich seit der Grünen Bewegung, die ja jetzt vor allem im deutschsprachigen Europa ganz stark ist, die Debatte gewesen, dann die Ökologiebewegung. Und wir sagen ja häufig, es ist ökologisch richtig oder falsch. Das ist der Ökologie eigentlich egal, sondern das sind wir, die das sagen, ob es richtig oder falsch ist. Es gibt ein Schwefelbakterium, dem würde es am besten gefallen, dass die ganze Welt wäre eine Schwefelsuppe. Ne? Und dann hätte dieses Schwefelbakterium die besten Lebensbedingungen. Uns, wir würden das ökologisch für falsch anschauen, weil wir nämlich nicht leben könnten. Und da ist es schwierig zu argumentieren, welche Position wir einnehmen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren jetzt schon auch ein Bewusstsein eingestellt, eben der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja dann ins Spiel gekommen, ist diese Landwirtschaft oder diese Bewirtschaftung des angrenzenden Landes hier am See nachhaltig oder nicht? Und das ist natürlich dann etwas, was man messen kann letztlich. Und Ökologie ist natürlich, die Ökologie beschreibt nur, was in so einer Landschaft abläuft, wie die Fische leben, von was leben die Fische, die Interaktion zwischen einzelnen Lebewesen. Und da sind wir natürlich der stärkste, der Mensch, der stärkste Partner am Tisch. Und da hätten wir eigentlich auch die größte Verantwortung. Und von daher lässt sich das, glaube ich, schon auf jeden Fall rechtfertigen. Also wenn wir da in die Zukunft schauen, wir können über die Zeit, wenn wir diese Einigkeit erzielen, dass wir das in ein paar Jahrzehnten erreichen wollen, können wir das über die Zeit lösen, dieses Problem. Und ich glaube schon, dass es dann nicht mehr eine Frage der Ehrlichkeit oder Unehrlichkeit ist, sondern vielmehr die Haltung, dass wir da einen Fehler gemacht haben und den müssen wir korrigieren und das braucht aber eben auch Zeit.
Jetzt haben Sie eben dieses Schwefelbakterium erwähnt, das eigentlich am allerliebsten eine ganze Schwefelsuppe haben würde, dass es ihm richtig wohl ist. Jetzt ist natürlich der Mensch auch Teil der Natur, hier Naturschutzgebiet, zum Teil Reservatzonen, wo der Mensch nicht hin kann. Jetzt frage ich mich, ist das richtig, wenn man jetzt sozusagen jetzt sagt, hier Mensch darfst du nicht hin, hier dürfen nur die Frösche und die Störche und die Libellen und sonst irgendwelche Vögel?
Ja, ich glaube, wenn es so groß ist wie hier am Baldeckersee, dann lässt sich das eben rechtfertigen, weil hier laufen wirklich noch Prozesse ab, die eben auch eine größere Landschaft brauchen. Nicht wie in den Städten, wo in den Parks das gar nicht mehr möglich ist. Also da finde ich es zum Beispiel schwierig, wenn man im Park in der Stadt oder im städtischen Umfeld sagt, ab hier wird die Natur empfindlich. Dann finde ich es schwierig, weil ich glaube, das hat in den Städten wenig zu tun, weil eben auch in der Stadt Zürich ist wahrscheinlich die Artenvielfalt höher als hier am Baldeckersee. Nur gefällt uns das besser, weil es eben mehr nach Natur ausschaut als in Zürich.
Also aber es entspricht einem Klischee eigentlich, dem gewünschten Bild.
Es ist natürlich ein See. Ein See ist einfach per Definition Supernatur in unserer Wertschätzung. Also eben auch der Zürichsee gehört dazu, aber der ist natürlich fast völlig zugebaut. Nur in jedem aufgelassenen Bahnareal gibt es so viele Tier- und Pflanzenarten, wahrscheinlich wesentlich mehr als hier am Baldeckersee. Und das ist, ich glaube, das müssen wir auch so diskutieren, und es lässt sich schon rechtfertigen, dass wir eben da ein Stück weit uns selbst rausnehmen müssen, weil eben diese Brutvögel, die wir hier jetzt sehen, die können hier natürlich nicht brüten, wenn sie dauernd gestört werden. Von daher ist das ja schon ein erster Schritt gewesen. Und dann, jetzt, dass der Mensch sich zurücknimmt, ein bisschen rausnimmt, und eben letztlich genießen wir dann ja das Bild und jetzt nicht, wir wollen ja nicht in den Schilfbeständen da baden. Und da lässt sich das schon rechtfertigen, weil all diese Wasservögel, die hier zahlreich leben, das würden wir natürlich alles nicht sehen, wenn die nicht die Brutgebiete hätten, und die müssen einfach ungestört sein. Also ich glaube, hier ist das richtig. Ich finde, man muss dann einfach schauen, dass man im urbanen Bereich, im bebauten Bereich eine Differenz sieht, wo dann Parks wirklich für die Menschen da sind, wo dann die Natur eben sehr künstlich ist.
Also dort, jetzt hier würden Sie das erlauben, dass man die Natur sozusagen kuratiert, also dass man promeniert, jetzt wie wir hier stehen, auf einem Ausguckpunkt der Pro Natura, wo man Vögel beobachten kann, wo man so ein bisschen in den See weiter hineinschauen kann. Hier ist es zulässig, aber Natur zu kuratieren, auszustellen in der Stadt, das geht nicht.
Ja, ich glaube, dann wird es eben schwierig. Dann geht es wahrscheinlich auch nicht mehr um Ehrlichkeit oder Nicht-Ehrlichkeit, sondern um authentisch. Und ich hoffe, und ich unterrichte ja junge Menschen, Studenten, und hoffe dann immer, dass sie verstehen, was ist authentisch, also was ist auch glaubwürdig. Und das ist dann nicht unbedingt ehrlich oder nicht ehrlich, sondern dass wir hier sagen können, natürlich ist es, also wir hören hier jetzt auch immer den Straßenlärm, wir hören die Badeanstalt und so, und das ist Teil dieses Lebensraumes, der ist aber authentisch. Und in der Stadt wird es dann einfach schwierig. In der Stadt von heute ist das einfach nicht mehr zu halten, weil eben ein Park wird fast 24 Stunden genutzt heute, also von ganz unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Und da ist es einfach wichtig, dass wir diese Differenz sehen. Hier ist die Natur per se oder diese Landschaftswarnung per se eine Qualität. Wir sind ja auch jetzt aus der Stadt hier rausgefahren, und wir haben auch Vorstellungen gehabt, was uns hier erwartet, und die werden ja auch befriedigt. Wir haben diese Ruhe, diese unglaubliche Idylle, diese Schönheit von Landschaft oder Natur, wobei eben auch hier, es ist natürlich urbanisiert in einem Stück, weil wir kommen hier auch mit der Bahn an und gehen 5 Minuten zu Fuß in diese sogenannte Natur. Also so gesehen ist ja die ganze Schweiz urbanisiert, weil also in 2,5-3 Stunden habe ich jeden Punkt in der Schweiz erreicht und habe da so atemberaubend schöne Landschaft. Aber eben spätestens seit dem Waldsterben wissen wir, dass auch diese Natur, sogenannte Natur, nicht mehr unberührt ist.
Eben, Sie haben es erwähnt, Baldeck hat einen Bahnhof, man promeniert hierher in 5 Minuten an einer Badeanstalt vorbei. Es gibt 2 Möglichkeiten hier, wo es legal zulässig ist, am Baldeckersee zu baden. Jetzt ein anderes Dilemma, das ich ansprechen möchte. Ein Aufseher hier hat mir erzählt, dass Wochenende für Wochenende hier ein unglaubliches Littering passiert. Abfallberge, die er wegräumen muss, auch Leute hinweisen, was man hier tun darf und was man nicht tun darf. Jetzt kann man ja sagen, eigentlich hat man so einen unglaublichen Schatz. Man lässt sich auch das etwas kosten, denn die Belüftung, die kostet 270.000 Schweizer Franken pro Jahr. Fehlt dann da trotzdem ein Bewusstsein? Also ist das hier nicht didaktisch genug?
Das stellen wir natürlich überall fest. Also letztlich ist, wir reden jetzt von, ich rede hier von Natur in Anführungszeichen, sagen wir mal von Landschaft, mehr oder weniger beeinflusst. Wir könnten aber auch sagen, es ist unser gemeinsamer Raum, jetzt der öffentliche Raum. Hier ist er jetzt mehr dominiert von vom See, von den Bäumen, von den Fischen, von den Vögeln. Aber auch wir sind Teil dieses öffentlichen Raums. Und da ist eben, zeigt sich eben eines dieser Probleme. Wir erwarten hier dann alle diese unglaubliche, spektakuläre Landschaft zu genießen, haben aber verloren, also ähnlich jetzt wie die Landwirtschaft, aber was machen wir denn heute anders? Eben dieses Littering-Problem ist überall in der Schweiz, auch in den Städten, dass wir nicht mehr bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen als Individuum innerhalb so einer Gruppe, eben zum Beispiel am Wochenende auch zu schauen, dass hier kein Plastik rumliegt, dass wir diesen gemeinsamen Raum, wenn man so will, diese gemeinsame Ressource nicht mehr verantwortungsvoll umgehen als Individuum. Es ist meistens ja ein Problem, dass das Individuum das nicht mehr macht. Aber wir alle nützen das. Also Leute, die hier direkt am Baldeckersee wohnen, dann die Leute aus der Region, aber auch wir, die wir jetzt aus einer Stadt in der Schweiz kommen. Für uns ist es eine Ressource, die wir nutzen. Und da müssen wir einfach uns wieder bewusst werden, dass wir da die Verantwortung haben und eben nicht diese Natur letztlich zerstören und dass jemand hinter uns aufräumt. Also diese Landschaft erträgt das eben auch nicht. Und das, glaube ich, müssen wir wieder lernen, wie wichtig, wie empfindlich so ein Raum ist. Also auf verschiedenen Ebenen. Jetzt nicht nur ästhetisch, dass das einfach nicht schön ist, diese Umweltverschmutzung, sondern eben ganz real auch zerstören sein kann.
Günter Vogt, wir stehen eben hier am Baldeckersee, führen dieses Gespräch in Kontext auf Radio SRF 2 Kultur. Wir stehen in der Sonne, haben wenig Wind. Ich schlage vor, wir gehen ein paar Schritte auf diesem Ausguckspunkt und setzen uns in den Schatten. Hier sitzen auch zwei Damen, die machen Ferien hier am Baldeckersee und sind hierher gekommen. Darf ich Sie gleich fragen, warum sind Sie hier, warum machen Sie jetzt hier am Baldeckersee Ferien?
Ich bin alt und ich kann nicht mehr weit reisen und hier im Kloster ist so schön ruhig und gutes Essen und ich bin gern hier.
Uns hat heute Mittag eine Schwester beim Mittagessen von diesem Häuschen erzählt und dann haben wir gesagt, das müssen wir sehen und darum sind wir dahin gekommen.
Und wie gefällt Ihnen dieser See jetzt?
Wunderschön.
Und was ist so wunderschön?
Die Ruhe. Und das so die Landschaft, wir kommen von den Bergen und dann genießt man es umso mehr, dass man hier so weit blicken kann. Schön ist es.
Diese milde Landschaft. Bei uns hat es Berge und da hat es Maushügel.
Diese Maushügel, die es hier hat, eben, dass es so schön ist, haben wir herausgefunden, liegt daran, dass dieser See künstlich beatmet wird, künstlich belüftet wird. Sie haben, Günter Vogt, darüber erzählt, dass man hier so auch Bilder erwartet, fast auch so ein bisschen ein Klischee. Ich treibe das jetzt mal auf die Spitze. Könnte man jetzt diese Landschaft und diesen Baldeckersee hier jetzt auch als Kunst betrachten, weil der Mensch so sehr eingreift?
Ja, viele junge Künstler arbeiten ja jetzt mit Landschaften oder bilden sie nicht mehr einfach ab oder fotografieren sie, malen sie, was auch immer, sondern versuchen direkt in der Landschaft zu arbeiten, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass wir das überhaupt noch sehen. Also eben einem jungen Künstler, mit dem wir zusammenarbeiten, der einfach dann hinschreibt, das ist ein Krater, weil es ist auf jeder Postkarte und er sagt, jetzt schreibe ich es an, es ist schon da, ihr müsst das nur noch genießen. Also eben wie wir es jetzt gehört haben, auch ich komme hinter meinem Elternhaus ging es 2.500 Meter hoch und darum ist es ja für mich auch ein bisschen exotisch, diese Landschaft, diese unglaublich feinen Hügel, die auch Schweiz sind und nicht nur die 4.000 Meter hohen Berge, die ja sehr schroff und sehr für eine ganz andere Schweiz darstellen, ist diese sehr sanfte Landschaft, diese Hügellandschaft mit den Seen für mich auch ein bisschen fremd. vertraut, aber auch fremd, und das macht die Qualität aus, und das ist natürlich auch der Reichtum der Schweiz.
Sie haben eben vorher diesen Künstler erwähnt, der in Island diesen Krater illegalerweise als Kunstaktion angeschrieben hat mit Krater. Jetzt, wenn wir hier am Baldeckersee sitzen, ich möchte auf diese Belüftung, auf dieses Künstliche zurückkommen, wurde ja kürzlich bekannt, dass man versucht, den Titlisgletscher im Sommer zu beschneien, damit dieser Gletscher auch noch im Sommer möglichst lang überlebt. Eben der ist auch krank, so wie der Baldeckersee, der schmilzt und verschwindet und man würde da etwas verlieren. Gibt es da für Sie eine Ähnlichkeit oder ist das absolut irrwitzig, den Titlisgletscher zu beschneien und von innen her zu kühlen?
Es gibt nur eine Ähnlichkeit, der Unterschied ist der Maßstab. Also Baldeckersee ist ein regionales Problem, das wir lösen müssen, und der Gletscher ist ein globales Problem. Das heißt, da geht es ja um die Klimaerwärmung und die kann man nur global lösen. Beim Baldeckersee ist es die Region hier, die das selbst verursacht hat, also Industrie, Landwirtschaft, und die kann das eben auch regional lösen. Und der Titlisgletscher, was wollen wir da machen? Das können wir nur global lösen. Und da, ich kenne ja auch andere Beispiele, zum Beispiel in Tirol oder in Österreich, wo sie im Sommer die Gletscher abdecken, dass sie nicht schmelzen. Aber da geht es ja mehr darum, den Tourismus im Winter zu halten, dass man überhaupt noch Skifahren kann, weil es gibt natürlich dann riesige Risse im Eis und dann kann man das nicht mehr brauchen als Skipiste, oder die Masten für die Skilifte fallen um, eben weil das Eis rundherum schmilzt. Und das natürlich, das verstehe ich auch, da geht es dann ähnlich wie hier auch um ganz handfeste ökonomische, wirtschaftliche Beweggründe. Das ist, glaube ich, da nicht nur das Bild, sondern es ist dann schon sehr viel Tourismus, die dahinter steckt. Also noch viel stärker versuchen, ein Bild oder eine Idee von Landschaft zu halten, die hier regional oder lokal lösbar ist. Das Problem ist so gesehen auch viel kleiner. Also die Bewohner hier können sich zusammensetzen und sagen, wir wollen diesen See, und jetzt müssen wir halt auch das Geld ausgeben, um ihn ein paar Jahrzehnte zu belüften, und wir müssen das ändern und das ändern. Sie können reagieren. Beim Gletscher, glaube ich, ist das wirklich eine Notmaßnahme, die letztlich nicht lange weiterhelfen wird.
Und wenn wir jetzt bei diesen Grenzen des Künstlichen und des Natürlichen das weiterspinnen, ich habe ganz am Anfang dieser Kontextsendung erwähnt, Ihre Masoala-Halle im Zürcher Zoo, die ist jetzt 10 Jahre alt, also haben Sie dort ein Stück Urwald aufgebaut. Wo sehen Sie jetzt die Ähnlichkeiten zwischen dem Baldeckersee, der künstlichen Belüftung, und das, was Sie im Zürcher Zoo gemacht haben? Ja, auch mit viel technischem Aufwand.
Ja, da ist natürlich extrem viel Technik dahinter, und letztlich konnte ich das mal alles anschauen, also was ist hinter diesem tropischen Regenwald an Technik notwendig, und ich würde mir manchmal wünschen, dass viele Besucher das sehen könnten. Das ist unvorstellbar viel Technik, um diese Idee von Regenwald überhaupt zu halten. Und da ist sehr viel natürlich auch Didaktik, Pädagogik dahinter, den jugendlichen Kindern, aber auch Erwachsenen zu zeigen, kein Tropenholz mehr zu verwenden, dass wir letztlich diesen Lebensraum, also diese Regenwälder, abholzen oder zumindest verantwortlich dafür sind, dass die abgeholzt werden, dass wir, auch da funktioniert es natürlich wieder, eben die Idee der Ressource, die Landschaft oder die Natur als Ressource, wenn wir wieder das Gefühl kriegen, dass wir dafür verantwortlich sind, setzen wir uns dafür ein, und da gibt es gerade in der Schweiz sehr große Bewegungen, die nachhaltige Nutzung von Tropenhölzern, also dass man das eben nicht mehr abholzt und ganz kurzfristig Profite macht, und das ist hier natürlich ähnlich, ne? Also dass man hier dieses Bild hält, und ich das natürlich kenne in der Schweiz, dass heute die Naturkundeunterricht schon in den Primarschulen, in den Gymnasien, auf jeder Stufe das auch vermittelt wird. Also in mir wurde das schon im Gymnasium beigebracht, dass diese Seen belüftet sind und warum werden sie belüftet. Und wenn man das Problem zuerst muss man es ja verstehen, um dann gemeinsam Lösungen zu suchen. Also von daher gibt es schon eine Ähnlichkeit, nur ist natürlich bei der Masoala-Halle der Ort verpflanzt, weil er verweist natürlich auf eine Halbinsel in Madagaskar, Und es braucht ein eigenes Infozentrum, um überhaupt zu erklären, wie diese Natur da und eben auch die Menschen da, wie das funktioniert, dieser Austausch zwischen Landschaft und Besiedlung.
Aber darf ich das Wort der Ehrlichkeit aufnehmen nochmals? Jetzt haben Sie gesagt, eben Sie hätten hinter die Kulissen geschaut bei der Masoala-Halle und würden eigentlich vorschlagen, dass die Besucher das auch sehen. Eigentlich müssten sie beim Besuch wirklich hinter die Kulissen gucken können, um zu merken, was ich jetzt hier angucke und irgendwie in einer anderen Stimmung bin. Es riecht anders, es klingt anders mit den Tieren, dass es eben sehr viel technischen Aufwand braucht, um in diesen Genuss zu kommen.
Ja, ich bin ja mit sehr vielen verschiedenen Berufsgattungen da drin gewesen, also sehr viel mit Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, Fachleuten, Spezialisten, Architekten, Künstler, Kulturschaffende. Und interessant waren für mich immer die Künstler, die fanden, immer, haben das immer verglichen mit der Besiedlung vom Mond oder vom Mars, dass das wie eine dieser geodätischen Kugeln ist, wo man dann so autonom leben könne in der Wüste Texas oder eben auf dem Mond. Und dass sie das sehr spannend fanden, dass man wie einen Schritt weitergehen müsste und das ähnlich wie Kunst behandeln sollte. Ne? Und viele Künstler zeigen ja heute auch, wie ist diese Kunst überhaupt gemacht worden. Nicht mehr einfach so das Staunen vor einem Kunstwerk, ach, was ist das für eine tolle Kunst, wie ist die überhaupt gemacht worden, sondern dass man darüber redet, wie das gemacht wird. Beim Zoo ist natürlich viel mehr die Idee, dass sie erklären wollen, was passiert da unten? Und dafür brauchen Sie das Modell dieser Landschaft und an diesem Modell erklären Sie die Realität. Und von daher kann man schon vergleichen, weil so gesehen ist ja der Waldeckersee fast auch wie ein Modell in unserem Verhältnis zum Natur. Und man kann am Waldeckersee erklären, wie wir hier jetzt zu viert sitzen und aus ganz unterschiedlichen Gründen, aus ganz unterschiedlichen Regionen jetzt heute zufällig uns hier treffen und darüber reden, und wir alle vier wussten, dass er belüftet ist. Und so gesehen, wie wir darüber reden, ist das wie ein Modell. Und das zeigt aber auch unser Verständnis, dass wir das auf jeden Fall unterstützen würden, dass man eben rücksichtsvoller mit Landschaft umgehen muss.
Das war unser Gespräch hier am Wasser, am Baldeckersee im Luzerner Seetal, hier in Kontext auf Radio SRF 2 Kultur. Ein Gespräch zwischen dem Landschaftsarchitekten Günter Vogt und der Kulturredaktorin Karin Salm.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.